Der Aufstieg und Fall Adolf Hitlers gehört zu den dunkelsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Die Machtergreifung, der Holocaust, der Zweite Weltkrieg, all dies sind Mahnmale dafür, wie zerbrechlich Demokratie sein kann und wie wichtig es ist, sie zu verteidigen. Willkommen zurück zu Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. In dieser vorerst letzten Episode unserer Podcast-Reihe werfen wir einen Blick auf die Lehren aus dieser vergangenen Zeit. Welche Fehler wurden gemacht? Wie konnte es so weit kommen? Und was müssen wir tun, um sicherzustellen, dass sich eine solche Katastrophe niemals wiederholt?
Ein Land stürzt in die Dunkelheit. Eine Demokratie wird zerstört. Ein Regime des Schreckens erhebt sich. Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. Eine wahre Geschichte von Macht, Verrat und den fatalen Konsequenzen des Schweigens.
Die Machtübernahme durch Adolf Hitler und die Nationalsozialisten war kein plötzlicher, isolierter Moment, sondern das Ergebnis eines schleichenden Prozesses. Die Demokratie der Weimarer Republik scheiterte nicht über Nacht. Sie wurde über Jahre hinweg untergraben. Die Voraussetzungen für ihren Untergang lagen tief in der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur der Nachkriegszeit verankert. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 stand Deutschland vor einer schweren Aufgabe. Der Versailler Vertrag hatte nicht nur Territorium und Kolonien gekostet, sondern auch die nationale Ehre verletzt und eine massive wirtschaftliche Last auferlegt. Reparationszahlungen, die Hyperinflation von 1923 und die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre führten zu einer breiten Verarmung der Bevölkerung und einem tiefen Misstrauen gegenüber der jungen Republik. Dieses wirtschaftliche Chaos bot den idealen Nährboden für extremistische Parteien, die einfache Lösungen für komplexe Probleme versprachen. Die Nationalsozialisten, angeführt von Adolf Hitler, nutzten die Not der Menschen aus, indem sie Sündenböcke präsentierten. Die Juden, die Kommunisten, die Novemberverbrecher, die angeblich Deutschland in den Verrat geführt hatten. Ihre Botschaften trafen auf eine Gesellschaft, die verzweifelt nach Stabilität suchte. Doch es waren nicht nur wirtschaftliche Probleme, die die Weimarer Republik schwächten. Die politische Landschaft war tief gespalten. Die Regierungen der Republik waren häufig instabil, wechselten schnell und waren oft unfähig, entscheidende Reformen durchzusetzen. Die demokratischen Institutionen, die eigentlich die Republik schützen sollten, wurden stattdessen durch politische Intrigen, Populismus und Blockaden gelähmt. Ein entscheidender Faktor war die Rolle der konservativen Eliten. Viele von ihnen betrachteten die Weimarer Republik als illegitime Schöpfung der Revolution von 1918 und wünschten sich eine Rückkehr zu einer autoritären Ordnung. Diese Eliten, darunter Industrielle, Militärführer und alte Monarchisten, sahen in Hitler zunächst einen nützlichen Verbündeten, der ihren Einfluss sichern und den Marxismus bekämpfen würde. Sie unterschätzten jedoch die Radikalität seiner Ziele. Die Medienlandschaft jener Zeit trug ebenfalls zum Untergang der Demokratie bei. Viele Zeitungen und Radiosender verbreiteten entweder Propaganda der extremen Rechten oder unterstützten die Zersplitterung der politischen Mitte. Die Verbreitung von Fake News und antisemitischen Verschwörungstheorien trug dazu bei, die öffentliche Meinung zu radikalisieren. Auch die Weimarer Verfassung selbst hatte Schwächen, die das System anfällig machen. Artikel 48, der dem Präsidenten Notstandsbefugnisse gab, wurde von Paul von Hindenburg missbraucht, um Hitler 1933 schließlich an die Macht zu bringen. Die Möglichkeit, die Demokratie von innen heraus zu zerstören, war in der Verfassung eingebaut. Ein Fehler, der fatale Konsequenzen hatte. Die Voraussetzungen für den Untergang der Demokratie waren also vielschichtig. Sie lagen in den wirtschaftlichen Krisen, der politischen Zerrissenheit, der ideologischen Radikalisierung und den institutionellen Schwächen der Republik. Doch sie wurden verstärkt durch die Gleichgültigkeit und den Opportunismus jener, die das System eigentlich hätten schützen sollen. Am Ende war der Untergang der Weimarer Demokratie eine Kombination aus internen und externen Faktoren. Es war ein schleichender Prozess, der zeigt, wie gefährdet demokratische Systeme sein können, wenn sie nicht entschlossen verteidigt werden. Die Macht der Worte und Bilder war für die Nationalsozialisten ein entscheidender Schlüssel zur Manipulation der Gesellschaft. Die Rolle der Propaganda und der Medien war nicht nur ein Werkzeug der Machtsicherung, sondern ein integraler Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie. Durch gezielte Desinformation, emotionale Botschaften und die Kontrolle aller Kommunikationskanäle schufen sie eine Scheinwelt, die Millionen in ihren Bann zog. Schon in den frühen Jahren der NSDAP erkannte Adolf Hitler, wie wichtig Propaganda für den politischen Erfolg war. In seinem Buch Mein Kampf beschreibt er sie als die Waffe des einfachen Mannes, eine Methode, um komplexe Botschaften in einfache, eindringliche Bilder zu verwandeln, die das Denken der Menschen direkt beeinflussten. Diese Strategie sollte sich als äußerst effektiv erweisen. Mit der Ernennung von Josef Goebbels zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda 1933 wurde die Medienlandschaft Deutschlands systematisch gleichgeschaltet. Zeitungen, Radio, Film und später auch die neuen Medien der Massenveranstaltungen und Plakate wurden zu Instrumenten, um die Botschaften des Regimes zu verbreiten. Goebbels verstand es meisterhaft, Emotionen zu nutzen, um Zustimmung zu erzeugen und Feindbilder zu schärfen. Die Pressefreiheit, die einst ein Grundpfeiler der Weimarer Demokratie war, wurde abgeschafft. Zeitungen, die sich dem Regime widersetzten, wurden verboten, ihre Redakteure verhaftet oder ins Exil gezwungen. Die verbleibenden Medien wurden zentral gesteuert. Der Völkische Beobachter, die Parteizeitung der NSDAP, wurde zum Sprachrohr der Ideologie. Gleichzeitig nutzte das Regime kleinere Lokalzeitungen, um die Propaganda in die entlegensten Winkel des Landes zu tragen. Das Radio war ein weiteres zentrales Propagandainstrument. Mit der Einführung des Volksempfängers, eines erschwinglichen Radios, stellte das Regime sicher, dass die Botschaften Hitlers in jedes deutsche Wohnzimmer gelangten. Der Führer spricht. Diese Worte wurden zu einem Ritual, das Millionen von Menschen dazu brachte, zuzuhören und die nationalsozialistische Ideologie zu verinnerlichen. Auch der Film wurde gezielt eingesetzt. Produktionen wie Leni Riefenstahls Triumph des Willens glorifizierten das Regime und inszenierten Hitler als charismatischen Führer. Gleichzeitig verbreiteten antisemitische Filme wie Jud Süß und Der ewige Jude Hassbotschaften, die tief in die Gesellschaft eindrangen und das Fundament für den Holocaust legten. Die Propaganda zielte nicht nur darauf ab, Zustimmung zu erzeugen, sondern auch auf die Schaffung von Angst und Feindbildern. Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Volksfeinde wurden systematisch dämonisiert. Die ständige Wiederholung dieser Botschaften führte dazu, dass Vorurteile und Hass zu alltäglichen Überzeugungen wurden. Doch Propaganda war mehr als nur die Verbreitung von Botschaften. Sie war auch ein Mittel zur Kontrolle. Menschen, die sich widersetzten oder andere Meinungen äußerten, wurden schnell zum Ziel von Überwachung und Repression. Die Gestapo und andere staatliche Organe arbeiteten eng mit der Propaganda zusammen, um ein Klima der Angst zu schaffen, in dem Widerspruch praktisch unmöglich war. Die Rolle der Propaganda und der Medien im Dritten Reich zeigt, wie mächtig Worte und Bilder sein können. Sie demonstriert, wie leicht eine Gesellschaft manipuliert werden kann, wenn kritische Stimmen verstummen und der Zugang zu freien Informationen unterbunden wird. Es ist eine Lektion, die auch heute noch von entscheidender Bedeutung ist. Inmitten des totalitären Terrors des Dritten Reiches gab es Menschen, die sich widersetzten. Frauen und Männer, die trotz der allgegenwärtigen Gefahr bereit waren, für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu kämpfen. Der Widerstand gegen das Regime war vielfältig, oft zersplittert und meist erfolglos, doch seine Bedeutung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Widerstand im Dritten Reich war keine einfache Entscheidung. Die Kontrolle des Regimes war allgegenwärtig. Die Gestapo und andere Organisationen überwachten die Bevölkerung bis in die kleinsten Winkel. Selbst ein leiser Protest konnte schwere Konsequenzen haben. Verhaftung, Folter oder Tod. Trotzdem fanden sich Einzelpersonen und Gruppen, die den Mut aufbrachten, aufzustehen. Eine der bekanntesten Widerstandsgruppen war die Weiße Rose, angeführt von Hans und Sophie Scholl. Die Studenten der Universität München verbreiteten Flugblätter, die das Regime anklagten und die Bevölkerung zum Widerstand aufriefen. Ihre Worte waren ein Akt der Hoffnung und Verzweiflung zugleich. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt. Doch die Weiße Rose wurde verraten und die Mitglieder bezahlten ihren Mut mit dem Leben. Auch im militärischen Umfeld gab es Widerstand. Der bekannteste Versuch, Hitler zu stürzen, war das Attentat vom 20. Juli 1944, angeführt von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg und einer Gruppe von Offizieren. Der Sprengstoffanschlag im Führerhauptquartier scheiterte jedoch und die Vergeltung des Regimes war brutal. Hunderte von Menschen wurden hingerichtet, doch der Versuch zeigte, dass selbst in den höchsten Kreisen des Militärs Zweifel am Regime wuchsen. Neben diesen prominenten Beispielen gab es unzählige anonyme Akte des Widerstands. Menschen versteckten Juden vor der Deportation, fälschten Dokumente oder sabotierten die Kriegsmaschinerie. Diese stillen Helden riskierten alles, um Leben zu retten und das Regime zu schwächen. Ihre Taten mögen oft im Verborgenen geblieben sein, doch sie waren ein Ausdruck von Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit. Zivilcourage zeigte sich auch in kleinen Gesten, die oft unsichtbar blieben. Ein Lehrer, der sich weigerte, nationalsozialistische Ideologie zu lernen. Eine Nachbarin, die Brot für eine jüdische Familie zurücklegte. Ein Arbeiter, der Maschinen sabotierte. Diese Menschen handelten nicht, weil sie sicher waren, Erfolg zu haben, sondern weil sie glaubten, dass es das Richtige war. Die Bedeutung von Widerstand und Zivilcourage reicht über die Zeit des Dritten Reiches hinaus. Sie zeigt, dass es selbst in den dunkelsten Momenten der Geschichte möglich ist, Haltung zu bewahren. Sie erinnert uns daran, dass Demokratie und Freiheit keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern Werte, die geschützt und verteidigt werden müssen. Doch der Widerstand im Dritten Reich ist auch eine Mahnung. Eine Gesellschaft, die autoritären Kräften zu viel Raum lässt, macht es den wenigen, die den Mut zur Gegenwehr haben, umso schwerer. Die Lehren aus dieser Zeit sind eindeutig. Wachsamkeit, Solidarität und der Mut, sich zu wehren, sind die Grundpfeiler einer freien Gesellschaft. Der Aufstieg und die Schrecken des Dritten Reiches waren nicht nur ein deutsches, sondern ein globales Versagen. Die Verantwortung für die Katastrophe, die der Zweite Weltkrieg mit sich brachte, endet nicht an den Grenzen Deutschlands. Die internationale Gemeinschaft war sowohl Zuschauerin als auch Akteurin in einer Zeit, in der Entscheidungen und Versäumnisse das Schicksal von Millionen bestimmten. Die Wurzeln dieses globalen Versagens reichen zurück zum Ende des Ersten Weltkriegs. Der Versailler Vertrag von 1919, der Deutschland harte Reparationszahlungen und territoriale Verluste auferlegte, schuf einen fruchtbaren Boden für Ressentiments und Revanchismus. Obwohl viele Staatsmänner die Gefahren eines solchen Friedensvertrags erkannten, wurde er dennoch durchgesetzt. Eine Entscheidung, die langfristig die Stabilität Europas untergrub. Als die Nationalsozialisten in den 1930er Jahren ihre Macht festigten, reagierte die internationale Gemeinschaft oft zögerlich und uneinig. Die Appeasement-Politik Großbritanniens und Frankreichs, die Hitler Zugeständnisse machte, sollte den Frieden sichern, führte aber stattdessen zu einer Eskalation. Die Annexion des Sudetenlands 1938 und der Anschluss Österreichs wurden weitgehend widerstandslos hingenommen, was Hitler in seinem Kurs bestärkte. Die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft zeigt sich auch im Versagen, frühzeitig auf die systematische Verfolgung von Juden und anderen Minderheiten zu reagieren. Bereits in den 1930er Jahren gab es Hinweise auf die brutalen Maßnahmen des Regimes, doch die Reaktionen blieben begrenzt. Internationale Konferenzen wie die von Evian im Jahr 1938 zeigten die Unwilligkeit vieler Länder, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Gleichgültigkeit trug dazu bei, dass die Opfer des Regimes oft keine Möglichkeiten zur Flucht hatten. Der Krieg selbst war ein globales Desaster, aber auch eine Lektion. Die Gründung der Vereinten Nationen 1945 war eine direkte Antwort auf das Versagen des Völkerbundes und den Wunsch, solche Konflikte in Zukunft zu verhindern. Die UN-Charta, die universellen Menschenrechte und die Nürnberger Prozesse, in denen die Hauptverantwortlichen des Holocaust zur Rechenschaft gezogen wurden, waren Versuche, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Doch die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft endet nicht mit 1945. Die Spaltung Deutschlands in Ost und West, der Kalte Krieg und die geopolitischen Spannungen, die sich daraus entwickelten, zeigten, wie schwierig es ist, eine globale Ordnung zu schaffen, die Gerechtigkeit und Frieden fördert. Die Vereinten Nationen wurden zu einem Symbol für diesen Kampf, ein Ort, an dem Konflikte verhandelt, aber oft auch nur vertagt wurden. Die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft ist nicht nur historisch, sondern auch aktuell. Die Ereignisse des Dritten Reiches zeigen, wie wichtig es ist, wachsam gegenüber autoritären Tendenzen und Menschenrechtsverletzungen zu bleiben. Sie lernen uns, dass Isolationismus und Gleichgültigkeit keine Antworten auf globale Herausforderungen sind. Die Frage nach der Verantwortung ist eine Mahnung an alle. Wie reagieren wir auf die Schrecken unserer Zeit? Welche Rolle spielt die internationale Gemeinschaft, wenn es darum geht, Diktaturen zu verhindern, Kriege zu beenden und Gerechtigkeit zu schaffen? Die Lehren aus der Geschichte sind eindeutig. Nur durch Zusammenarbeit, Mut und Entschlossenheit kann die Welt den Frieden bewahren. Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und den Schrecken des Dritten Reiches stand Deutschland vor einer gewaltigen Aufgabe: den Aufbau einer neuen, demokratischen Gesellschaft. Doch Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Eine ständige Aufgabe, die Mut, Engagement und Wachsamkeit erfordert. Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 war ein erster Schritt in Richtung einer stabilen Demokratie. Die Verfassung, das Grundgesetz, wurde bewusst so gestaltet, dass die Fehler der Weimarer Republik nicht wiederholt werden konnten. Mit klar definierten Grundrechten, der föderalen Struktur und einer starken Gewaltenteilung schuf man ein System, das auf Stabilität und Schutz vor autoritären Tendenzen ausgelegt war. Doch der Weg zur Demokratie war alles andere als einfach. Nach Jahren der Diktatur, Propaganda und Angst war das Vertrauen der Bevölkerung in politische Institutionen erschüttert. Viele Deutsche mussten erst lernen, was Demokratie bedeutet. Nicht nur als Regierungsform, sondern als Lebensweise. Politische Bildung und die Aufarbeitung der Vergangenheit spielten dabei eine zentrale Rolle. Die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit war eine der größten Herausforderungen für die junge Bundesrepublik. Die Nürnberger Prozesse setzten ein klares Zeichen, doch viele Täter und Mitläufer blieben unbestraft. Es dauerte Jahrzehnte, bis sich eine Kultur der Verantwortung und Erinnerung etablierte, die heute als integraler Bestandteil der deutschen Identität gilt. Demokratie als ständige Aufgabe bedeutet auch, auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der Gesellschaft zu reagieren. Die Wiedervereinigung 1990 war ein entscheidender Moment, der zeigte, wie zerbrechlich und gleichzeitig anpassungsfähig demokratische Systeme sein können. Die Integration von Millionen Ostdeutschen in ein westlich geprägtes System erforderte Geduld, Mut und das Eingeständnis, dass Demokratie nie perfekt ist. Auch heute steht die Demokratie vor Herausforderungen. Der Aufstieg populistischer Bewegungen, die Bedrohung durch Desinformation und die wachsende Polarisierung der Gesellschaft zeigen, dass die Lehren aus der Geschichte niemals selbstverständlich sind. Demokratie lebt von der aktiven Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger, vom Dialog und der Bereitschaft, Kompromisse zu finden. Die Geschichte des Dritten Reiches ist eine eindringliche Mahnung, wie schnell demokratische Strukturen untergraben werden können. Sie zeigt aber auch, dass Widerstand möglich ist und dass der Glaube an Freiheit und Gerechtigkeit stärker sein kann als jede Diktatur. Die Verantwortung, diese Werte zu bewahren, liegt bei uns allen. Demokratie als ständige Aufgabe bedeutet, wachsam zu bleiben gegenüber autoritären Tendenzen, Ungerechtigkeit und Ausgrenzung. Sie erfordert, dass wir uns immer wieder fragen, wie können wir sie stärken, wie können wir sie verteidigen und wie können wir sicherstellen, dass die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Der Aufstieg und Fall Adolf Hitlers ist eine Mahnung an die Menschheit, eine Mahnung, die wir nicht ignorieren dürfen. In dieser Podcast-Reihe haben wir beleuchtet, wie es geschehen konnte, welche Fehler gemacht wurden und welche Konsequenzen daraus folgten. Doch die wichtigste Botschaft dabei ist: die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Demokratie ist kostbar und sie zu bewahren ist die Verantwortung von uns allen.
Machtergreifung ist ein Podcast von 48 Forward, produziert von den 48 Forward Studios in München.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.